Wir sind quasi in einem neuen Zeitalter der Kabinettskriege, wie man sie aus dem 18. Jahrhundert kennt, wo es tatsächlich darum geht, eben limitiertere, kleinere Operationen durchzuführen, um eben möglicherweise Territorium zu annektieren, aber auch einfach Territorium wirtschaftlich zu nützen. Die Neutralität im Ernstfall behindert uns nur, sie macht uns militärisch unsicherer. Das Konzept der Neutralität ist ein Konzept, das aus dem Frieden entstanden ist und komplett unbrauchbar ist eben für den Krieg.
Militär aktuell, der Podcast zu Militär und Sicherheit.
Warum sind Kriege heute wahrscheinlicher? Wie verändert sich die Kriegsführung, aber auch der Wehrwille? Und wie könnte ein Angriff Russlands auf die NATO auch Österreich treffen? Das besprechen wir mit dem heutigen Gast hier am Podcast, Militäranalyst Franz Stefan Gadi. Willkommen am Podcast von Militär aktuell.
Danke für die Einladung.
Herr Gadi, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Milizoffizier im österreichischen Bundesheer. Sie sind unter anderem auch Berater von Regierungen und Streitkräften. Sie waren viel in Kriegsgebieten wie Afghanistan, im Irak und in der Ukraine vor Ort. Und Sie sind Buchautor. Unter anderem haben Sie 2024 das Buch »Die Rückkehr des Krieges« geschrieben. Und im Juni 2026 erscheint »Überfall, wenn der Krieg zu uns kommt«. Ja, mein Name ist Stefan Tesch, ich darf diese Podcast-Folge moderieren und Herr Gadi, uns würde zu Beginn einmal interessieren, Sie waren sehr viel in Kriegsgebieten vor Ort, Sie haben unter anderem auch Artilleriebeschuss hautnah miterlebt. Was hat das mit Ihnen gemacht, wie hat Sie das geprägt?
Ich glaube, es hat mich insofern geprägt, dass es das alte Clausewitzsche Diktum eben, dass der Krieg oft auf schreckliche Zufälle basiert, dass das tatsächlich wahr ist in einem Kriegsgebiet, beziehungsweise wenn man selbst in einem Gefecht ist, merkt man relativ schnell, dass es tatsächlich durch einen Zufall oder ein blöder Schritt, unter Anführungszeichen, den man macht, also einmal zu weit nach links oder zu weit nach rechts oder 3 Meter vorne, 3 Meter hinten, man sich befindet irgendwo oder irgendwo, wo man nicht sein sollte, dass es hier relativ schnell eben so sein kann, dass man verletzt wird oder dass etwas Schlimmeres passiert. Ein Gefühl des Ausgeliefertsein, vor allem in der Ukraine, wo es viel indirektes Feuer gibt, Artillerie, Drohnen. Ein anderes Gefühl, als ich es hatte zum Beispiel im Irak oder Afghanistan, wo es um IEDs gegangen ist, also improvisierte, vergrabene Granaten, Bomben oder Minen, aber eben vor allem auch kleinkalibriges Feuer aus Sturmgewehren, Maschinengewehren. Dort wird dieses Gefühl des Ausgeliefertsein weniger. Und es hat für mich auch gezeigt, jetzt die vielen Jahre oder die vielen Male, wo ich in der Ukraine war, seit Ausbruch der Vollinvasion 2022, dass es natürlich immer einen Unterschied macht, wer unter Anführungszeichen der Gegner ist. Und die russischen Streitkräfte sind eine der effektivsten und tödlichsten Streitkräfte nach wie vor der Welt und nicht vergleichbar mit einem Gegner wie den Taliban in Afghanistan oder dem Islamischen Staat, den ich im Irak gesehen habe. Also in der Hinsicht, glaube ich, was das Ausgeliefertsein und diese schrecklichen Zufälle eben, die sehr viel Zerstörung, Leid verursachen können, aber auch selbst einen natürlich treffen können. Das ist das, was ich mitnehme aus diesen Ereignissen beziehungsweise diesen vielen Reisen in Kriegsgebieten. Und ich möchte dazu noch einen Satz vielleicht sagen. Also ich sage immer, Krieg ist immer die Abwesenheit von Optionen. Ich hatte in all meinen Erlebnissen immer die Option, nicht hinzufahren beziehungsweise auch, wenn es zu brenzlig wird, umzudrehen. Ich habe das alles aus freien Stücken gemacht und dieser freie Wille oder diese Möglichkeit quasi frei zu sein, hat kein Soldat und hat vor allem auch kein Zivilist, keine Zivilistin in diesen Kriegsgebieten. Und das wird, glaube ich, oft stark unterschätzt, wo man glaubt, dass man großartig in einem Kriegsgebiet sprechen kann darüber, was wir für Optionen haben und ob das jetzt der vertretbar ist, weniger vertretbar ist und warum gewisse Leute nicht so oder so gehandelt haben. Das ist immer, im Krieg sind die Sachen oft nicht so klar beziehungsweise sehr klar und vor allem gibt es nicht diese Optionen oder diese Gedankenspiele, die man eben im Frieden hat oder die man nur haben kann, wenn man wirklich sich komplett sicher fühlt.
Also Sie sind kein Militäranalyst, der nur im Büro sitzt. Danke, dass Sie uns da auf diese persönliche Reise auch mitgenommen haben. Ihr neuestes Buch mit dem Titel Überfall, wenn der Krieg zu uns kommt, ist ein Roman, der hoffentlich nie wahr wird, hat aber doch einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht um einen Angriff Russlands auf das Baltikum, in weiterer Folge auch auf die NATO, welche Auswirkungen das auf Österreich hat, auf Österreichs Neutralität, auch aus logistischer Sicht. Da geht es um Truppentransporte durch Österreich. Und was hat Sie bewogen, das Buch zu schreiben?
Nun, es ist zuallererst teilweise Fiktion. Also ich bearbeite in diesem Buch ein großes Szenario, das heißt also ein NATO-Russland-Krieg, der angesiedelt ist im Jahr 2029 beziehungsweise 2030 und der auch Österreich betrifft. Also erstens einmal wollte ich unterstreichen, dass die militärische Bedrohung für Österreich nicht abstrakt ist, sondern konkret ist. Und ich glaube, das haben wir oft in der öffentlichen Debatte auch versäumt im letzten Jahr, in den letzten Monaten, vor allem zum Beispiel, wenn es darum geht, eben die Verlängerung der Wehrpflicht zu begründen, die Nachrüstung des österreichischen Bundesheeres zu begründen. Ich glaube, dass hier auf der politischen Ebene beziehungsweise auf der Ebene der politischen Kommunikation nicht konkret genug der gesamten Bevölkerung Österreichs mitgeteilt wurde, warum wir tatsächlich diese Nachrüstung brauchen, warum wir zusätzliches Material benötigen, aber warum wir mehr Soldaten brauchen, beziehungsweise warum unsere Soldaten auch länger ausgebildet werden müssen. Und ich versuche mit diesem Szenario in diesem Buch konkret der Bevölkerung näher zu bringen, was die Gefahr ist. Und die Gefahr ist folgende: Wenn es zu einem generellen NATO-Russland-Krieg kommt, ist Österreich mit großer Wahrscheinlichkeit Ziel von russischen Angriffen. Warum? Weil wir in der strategischen Tiefe der NATO liegen und weil durch Österreich wichtige NATO-Transporte im Ernstfall rollen würden und weil es aus realpolitischer Perspektive sehr schwierig sein würde, diese Transporte zu untersagen oder zu verhindern. Und eben gleichzeitig habe ich versucht mit dem Szenario, und das Szenario ist nur ein Teil im Buch, das möchte ich auch noch erwähnen, es gibt dann einen Analyseteil auch oder zwei Analyseteile, wo ich versuche eben die Szenarien aufzuschlüsseln, das heißt also zugänglich zu machen, die einzelnen Abläufe einer breiteren Leserschaft. Warum eben es zu solch einem Konflikt in Österreich kommt und quasi, was wir tatsächlich tun können und welche Fehler oder was wir nicht durchgedacht haben und durchgeplant haben auf Ebene der Bundesregierung, aber auch innerhalb unserer Streitkräfte. Und das war sehr spannend, also dieser gesamte Prozess. Ich habe sehr viel mehr gelernt über unser österreichisches Bundesheer. Ich habe viel gelernt über unsere internen Prozesse und Abläufe, also wie organisieren wir uns als Bundesregierung in einem Krisenfall, in einem Verteidigungsfall oder einem Neutralitätsfall, was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wie hilft uns die Neutralität, wie behindert uns die Neutralität, Spoiler Alert muss ich dazu sagen, die Neutralität im Ernstfall behindert uns nur, sie macht uns militärisch unsicherer. Das Konzept der Neutralität ist ein Konzept, das aus dem Frieden entstanden ist und komplett unbrauchbar ist eben für den Krieg. Das heißt also, die Neutralität verliert komplett an Wirkung, sobald der erste Schuss fällt in einem generellen NATO-Russland-Krieg. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe oder meine Aufgabe auch als Militäranalyst, das der breiten Bevölkerung näher zu bringen.
Ich will jetzt keine große Neutralitätsdebatte lostreten, aber ich würde trotzdem gern einhaken, warum verliert die Neutralität an Wirkung, sobald der erste Schuss bricht?
Erstens, weil Russland mit großer Wahrscheinlichkeit, egal ob wir neutral sind oder nicht, uns angreifen würde, weil Russland die Fähigkeit hat, mit Distanzwaffen, das heißt mit Marschflugkörpern, mit Raketen, aber auch mit subversiven Kräften, mit Saboteuren zum Beispiel. Da benötigt es nur einige hundert Mann, die quasi in Österreich einsickern, diese Drehscheibe Österreich lahmzulegen. Und Russland würde nicht das Risiko eingehen, diese Drehscheibe in einem generellen Angriffsplan nicht zu inkludieren. Da muss ich jetzt da kurz ausholen, wenn man sich die Landkarte anschaut, und ich habe zwei sehr, glaube ich, fundierte Karten im Buch auch drinnen, extra eben für den Leser und die Leserin, die das auch aufschlüsseln. Wenn man sich die strategische Tiefe der NATO anschaut, dann fallen vier Länder in den Fokus. Erstens im Norden Deutschland, dann Tschechien, dann Österreich und dann Slowenien. Durch diese vier Länder, also wenn man Österreich jetzt inkludieren würde, würde im Ernstfall die NATO 400.000 Truppen, mehrere tausend gepanzerte Fahrzeuge, hunderte, tausende Tonnen an Nachschub quasi durch diese vier Länder dirigieren müssen, in einem Fall, wo ein Konflikt eben im Osten Europas, im Baltikum ausbricht. Und die russische Kampagne oder Luftkriegskampagne würde mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur Deutschland, Tschechien und Slowenien treffen, sondern eben gleichzeitig auch Österreich. Warum? Weil Österreich nicht quasi als Nadelöhr offen bleiben könnte, wo dann möglicherweise Nachschub durchgeleitet wird. Und man auch nicht darauf setzen könnte, dass Österreich zum Beispiel tatsächlich der NATO den Nachschub durch österreichisches Staatsgebiet negiert, weil wir eine Solidaritätspflicht haben innerhalb der Europäischen Union, weil wir aber, und das wird, glaube ich, auch nicht gut genug verstanden, abhängig sind von der NATO als Kleinstaat, aber auch von der Europäischen Union in einer Krise. Und hier gibt es konkrete Beispiele, also ich könnte hier nur erwähnen, dass wir unter anderem abhängig sind, unsere eigenen Grenzen zu schützen, unseren Luftraum zu schützen von Daten, die nur die NATO, also NATO-Länder, uns zur Verfügung stellen können. Das heißt also Daten eben, die entschlüsseln oder uns entschlüsseln helfen, ob jetzt irgendein Objekt, das im Anflug auf Österreichs Grenzen sich befindet, ob es eine Drohne ist, eine Rakete, ein Flugzeug gegnerischer Natur ist, das heißt russisch oder ein anderer potenzieller Gegner oder eben ein Flugzeug eines NATO-Landes. Das heißt also im Ernstfall würden wir neutral sein, und das schlüssel ich auch im Buch auf, und würden wir sagen, wir arbeiten nicht mit der NATO zusammen, was wie gesagt extrem praktisch schwierig sein würde, aber sagen wir, nehmen wir mal an, das würde passieren. Wir sagen trotzdem, dass wir solidarisch sind oder erklären uns solidarisch innerhalb der Europäischen Union, wollen aber in diesem Krieg nicht eingreifen. Dann wäre es aber so, dass es unklar ist, ob wir erstens einmal wegen unserem Neutralitätsrecht Daten empfangen dürften von NATO-Ländern, die sich im Kriegszustand befinden. Hier habe ich mit mehreren Juristen geredet und hier gehen die Meinungen auch auseinander. Die Annahme, muss ich dazu sagen, im Verteidigungsministerium im Großen und Ganzen ist, dass sie Daten empfangen dürfen. Es ist aber trotzdem nicht hundertprozentig garantiert. Oder dass eben die NATO die Weitergabe dieser Daten uns verweigert, weil wir eben nicht mit der NATO solidarisch sind, nicht diese Transporte durchlassen oder nur eine limitierte Anzahl von diesen Transporten durchlassen. Und dann ist es so, dass wir quasi das Schlimmste aus beiden Welten möglicherweise bekommen würden. Das heißt, einerseits würden wir eine zu geringe Frühwarnzeit haben für unsere Luftverteidigungssysteme. Also das gesamte Gerät, das wir jetzt teuer einkaufen, wäre dann nutzlos oder nutzloser, nicht komplett nutzlos. Und gleichzeitig würde es nicht die Chance verhindern eben oder das Risiko minimieren, dass wir dennoch Opfer von russischen Angriffen sein würden, weil wir eben aus reiner geografischer Perspektive so wichtig für Russland sind. Und das versuche ich in dem Buch aufzuschlüsseln, um eben eine generelle Debatte auch innerhalb Österreichs zu diesen Themen zu starten.
Also eine Neutralität, die ihnen dann quasi selber noch auf den Kopf fällt. Ich bin mir sicher, das Buch wird für Gesprächsstoff und für Aufsehen sorgen.
Das hoffe ich.
Herr Gadi, lassen Sie uns zu aktuellen Konflikten, aktuellen Kriegen kommen. Im Buch Die Rückkehr des Krieges schreiben Sie, dass Selbstüberschätzung und Fehleinschätzungen der Feindlage gepaart zum Teil mit Technologieoptimismus ein Grund für Kriege ist. Wie kann man das jetzt auf aktuelle Kriegsschauplätze und Kampfhandlungen anwenden? Wo zeigt sich das?
Nun, ich glaube, die drei unmittelbarsten, also zeitlich unmittelbarsten Kriege der letzten Jahre, das heißt die Vorinvasion der Ukraine durch Russland, der Ausbruch des Gaza-Krieges 2023 durch den schrecklichen Überfall der Hamas auf Israel, und dann auch der Ausbruch des Iran-Israel-USA-Krieges in diesem Jahr, unterstreichen, glaube ich, die Hypothesen in meinem Buch sehr gut. Einerseits eben schreibe ich, dass Krieg oft ein Produkt ist von Hubris, das heißt der Selbstüberschätzung von politischen Entscheidungsträgern oder Trägerinnen, wobei es sind überwiegend natürlich mehrheitlich Entscheidungsträger wie Wladimir Putin, aber auch Donald Trump, die oft eben Kriege vom Zaun brechen, nicht so sehr, weil es dem Gesamtwohl oder dem nationalen Interesse des respektiven Staates dient, sondern eben aus überwiegend persönlichen Ambitionen und dass diese Ambitionen oft zu einer Selbstüberschätzung einladen. Das ist der eine Punkt. Das hat man sehr stark gesehen, zum Beispiel jetzt im Falle der Ukraine, wo Wladimir Putin ganz klar die Ukraine unter anderem angegriffen hat, weil er seinen Platz in der Geschichte sucht, weil er sich einreihen will in eine Serie von unter Anführungszeichen guten Zaren. Ein guter Zar in der russischen Geschichte ist ein Zar, der das russische Gebiet erweitert bzw. zurückerobert. Wenn wir in den Nahen Osten blicken, dann haben wir hier auch zwei andere Beispiele, die eben meine anderen beiden Thesen unterstreichen. Wenn wir uns den Ausbruch des Gaza-Krieges 2023 anschauen, ist es so, dass der geprägt war von Technologieoptimismus. Vor allem Technologieoptimismus auf Seite der Israelis, die gesagt haben, okay, oder wo die Hypothese war, durch unsere technologische Überlegenheit, durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz, durch den Einsatz von unseren Präzisionswaffen, von unserem Präzisionsüberwachungssystem, durch unsere Fähigkeiten im Cyberraum, im Informationsraum, können wir nahezu ausschließen, dass ein Überraschungsangriff aus dem Gazastreifen möglich ist. Im Oktober 2023 wurde Israel eines Besseren belehrt. Und dieser Technologieoptimismus hat eine schreckliche Eigenschaft, nicht so sehr der Glaube an Wunderwaffen, sondern vielmehr auf der strategischen Ebene, dass man eben glaubt, dass man nicht mehr das machen muss, was die Strategie ausmacht, das heißt Ressourcen priorisieren, beziehungsweise auch versucht eben, dass militärische Mittel nur immer einem politischen Zweck dienen können und nicht nur dafür verwendet werden können, um quasi militärische Tatsachen zu schaffen, ohne eine politische Lösung anzustreben, also eine Entkoppelung der politischen und militärischen Situation sozusagen, weil man eben nicht glauben muss, dass man hier priorisieren in Zukunft noch muss, weil eben die Technologie quasi in irgendeiner Weise so überwältigend ist, dass man alles gleichzeitig machen kann, beziehungsweise dass das ewig so weitergehen kann. Diese Situation, wie sie auch im Gazastreifen war, wo Israel eben dann keine politische Lösung anstreben hat müssen, weil man militärisch, technologisch so übermächtig ist, dass das natürlich diesen Kriegsoptimismus heraufbeschwört, wo man quasi dann nur auf militärische Lösungen setzt. Und der Iran-Krieg und Engagement oder die Involvierung eben der Vereinigten Staaten bringt mich auf den dritten Punkt, den ich im Buch unterstreiche, und das ist dieser allgemeine strukturelle Wandel, der vor allem getrieben ist im internationalen System durch die wechselnde Rolle der Vereinigten Staaten, die eben weg von einer sogenannten Status Quo-Macht sich gerade bewegen, hin zu einer revisionistischen Macht. Das heißt, sie wollen das internationale System zu ihren eigenen Gunsten ändern. Und wenn immer es in der Geschichte der Fall war, dass überwiegend revisionistische Mächte militärische Stärke gezeigt haben, sei es das wilhelminische Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts, das revisionistische Nazi-Deutschland in den 1930er Jahren, aber jetzt auch die Volksrepublik China, Russland und die Vereinigten Staaten, alle drei großen Militärmächte der Welt, alle haben revisionistische Ziele, und wann immer es das eben gegeben hat in der Geschichte, ist das Potenzial für Kriege sehr hoch, weil dadurch einige durch diese revisionistischen Ambitionen Fehlkalkulationen entstehen können, beziehungsweise Spannungen entstehen können im Umbruch dieses Systems, die in der Vergangenheit oft vielleicht nicht so hervorkommen konnten, und dass es eben dadurch oft eben vor allem durch diese wandelnde Rolle der Vereinigten Staaten der Fall ist, dass unser System, internationales System an und für sich instabiler ist, als es in der Vergangenheit der Fall war, und dass das natürlich neue Kriege eben fördert auch. Also ich glaube, die letzten drei Konflikte haben eigentlich meine drei Hypothesen sehr gut unterstützt, würde ich sagen, von der Datenlage her.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Militär aktuell gibt es auch gedruckt. Das österreichische Militärmagazin erscheint viermal pro Jahr und berichtet über sicherheitspolitische Themen, über das österreichische Bundesheer und über die internationale Verteidigungswirtschaft. Laufend Neuigkeiten bekommen Sie über unseren Newsletter Feldpost, auf unseren Social-Media-Kanälen und natürlich auf unserem Online-Portal. Tauchen Sie jetzt ein in unsere Welt unter militäraktuell.at.
Befeuernd wirkt wahrscheinlich auch die Tatsache, dass immer mehr Autokraten an den Staatsspitzen stehen.
Das stimmt, wobei es nicht allein auf das autokratische System an sich ankommt, es kommt vielmehr auf die genaue Struktur eines autokratischen Systems an. Und hier gibt es eben die Hypothese, die einige amerikanische Politikwissenschaftler vertreten, dass wir quasi in einem Spannungsfeld sind. Einerseits eine Staatsform, die quasi sich aus dem sogenannten Neorealismus entwickelt. Das heißt also quasi, dass wir zurückgehen in eine Staatsform oder eine Regierungsform von Cliquen oder Dynastien, wie es eben die Habsburger waren oder die Hohenzollern oder leicht abwertend gesagt, wie es Mafia-Clans auch heute als Organisationsstruktur haben, wo es darum geht, eben, dass man eine kleine Clique um sich schart von Loyalisten, denen man Aufträge zuschanzt, beziehungsweise eben die quasi aus Loyalitätsgründen Aufträge erfüllen und dass man eben durch diese Loyalisten quasi regiert, Tribut fordert, vis-à-vis einem anderen System, dem westfälischen System, eben das quasi nach dem 30-jährigen Krieg in den 1650er Jahren entstanden ist, wo es eben quasi die Souveränität der Nation im Vordergrund steht, beziehungsweise eben, wo es darum geht, eben, dass die Macht eines Staates sich vielmehr horizontal eben konzentriert, das heißt also die gesamten Ressourcen eines Staates mit gut etablierten Grenzen unterstützen quasi dem Herrscher, ob es jetzt da ein Einzelherrscher ist, ein Autokrat oder eben eine Demokratie oder eine Republik, Monarchie, macht keinen Unterschied. Aber die grundsätzliche Struktur ist die eines Staates, quasi wie wir ihn heute kennen, der quasi nicht so sehr auf Loyalität setzt, sondern auf gesamtstaatliche Interessen, vis-à-vis eben diesem System des Neorealismus, wo es vielmehr darum geht, ein altes System eben zu etablieren, wie es vielleicht im 15. Jahrhundert und zuvor an den europäischen Höfen der Fall war, wo es überwiegend darum geht, nicht so sehr den Staat an der Macht zu erhalten, sondern vielmehr die Dynastie, die Clique, den Clan quasi an der Macht zu erhalten. Und das große Problem hierbei ist, dass es heutzutage leichter ist, gesamtstaatliche Interessen zu evaluieren und zu analysieren, in einem rationalen Akteurmodell zum Beispiel, als die Interessen von einer Clique oder von einer Dynastie, wo oft die Partikularinteressen konträr sein können zu dem des gesamten Staates und dass man dadurch wiederum Fehlkalkulationen eingeht, ob eben so eine Clique gewillt ist, einen Krieg vom Zaun zu brechen oder nicht, weil es oft eben tatsächlich konträr ist zu dem Gesamtinteresse eines Staates. Und ich glaube schon, dass ein bisschen hier der Krieg im Iran in diese Kategorie hineinfällt, weil die Amerikaner hier tatsächlich, nun könnte man meinen, schon mehrere Interessen möglicherweise haben, dem Iran militärisch Schaden zuzufügen. Aber es lässt sich keine gesamtstaatliche Strategie ableiten, was zu tun ist oder was man tun sollte, um den Krieg erfolgreich zu beenden. Und es hat für mich viel mehr Züge von diesen dynastischen Kampagnen oder Kriegszügen eben aus dem 14., 15. Jahrhundert, wo es viel mehr darum gegangen ist, quasi zu zeigen eben, dass man die primäre Macht ist in einer Region, viel mehr zu zeigen eben, oder eine Art Machtdemonstration quasi, wo es darum geht, eben den Gegner zu erniedrigen, ihm eine Lektion zu erteilen, aber dann auch schnell wieder abzuziehen. Und Donald Trump merkt jetzt da, dass es sehr leicht ist, einen Konflikt zu beginnen und immer sehr schwer ist, einen Konflikt zu beenden. Und daher glaube ich eben, dass diese Spannung zwischen dem uns bekannten Staatensystem und diesem ja wieder aufkeimenden neoroyalistischen System uns noch einige Zeit beschäftigen wird.
Aber dass Kriege schwerer zu beenden sind, hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es weniger um territoriale Inbesitznahme geht.
Ich glaube schon, dass es eine Rückkehr der territorialen Besitznahme gibt. Ich verweise nur zum Beispiel auf die Kriege gegen Aserbaidschan und Armenien, die vielen Konflikte um die Region Bergkarabach. Diese Konflikte sind jetzt beendet. Warum? Weil eine Seite ganz klar das Territorium eingenommen hat, das über Jahrzehnte lang gestritten wurde. Der Ukraine-Krieg hat auch eine klare territoriale Agenda auf Seiten Russlands, aber natürlich auch auf Seiten der Ukraine. Iran ist natürlich die Ausnahme, aber selbst der Krieg zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, beziehungsweise der Krieg ist gegen Gaza, und Israel hat natürlich eine klare territoriale Facette. Und in dieser Hinsicht würde ich fast meinen, wir sind quasi in einem neuen Zeitalter der Kabinettskriege, wie man sie aus dem 18. Jahrhundert kennt, wo es tatsächlich darum geht, eben limitiertere, kleinere Operationen durchzuführen, um eben möglicherweise Territorium zu annektieren, aber auch einfach Territorium wirtschaftlich zu nützen. Denken Sie an die Situation um Venezuela zu Beginn des Jahres, wo Donald Trump ganz klar den Diktator dort gestürzt hat, mit der Ambition, das Land aber in irgendeiner Weise auch wirtschaftlich eben auszubeuten, beziehungsweise wirtschaftliche Vorteile für sein Land eben hier zu erzielen. Also klassische Kanonenboot-Diplomatie, die man aus dem 19. Jahrhundert und frühen 20. Jahrhundert kennen würde. Also ich glaube, Territorium wird enorm wichtig sein, und Territorium wird auch in der Kriegsführung in der Zukunft, egal wo wir uns entwickeln, eine enorme Wichtigkeit auch weiterhin noch haben.
Könnten Sie für unsere Zuhörer ganz kurz erklären, was man unter Kabinettskrieg versteht?
Kabinettskrieg, das ist ein Zeitalter von Kriegen, die im späten 17. Jahrhundert angefangen haben und quasi so etwa bis ins Jahr 1792 andauerten. Militärhistorisch wird hier oft die Schlacht bei Valmy genannt im Jahr 1792, wo das revolutionäre Frankreich mit seinem Volksheer gegen die professionellen Streitkräfte Preußens und Österreich gewonnen haben. Also es war tatsächlich ein Begegnungsgefecht. Die Österreicher und Preußen griffen an, und die reguläre französische Armee, überwiegend die Artillerie, die französische königliche Artillerie, die dann natürlich am Diensten der Republik schon stand, hat diesen Angriff abgewehrt. Es gibt nicht ein bisschen einen Mythos, aber da fing quasi dieses Zeitalter der Volkserhebung oder der Vollmobilisierung der gesamten Bevölkerung oder des gesamten Staates für den Krieg statt. Und vorher gab es eben, was die Ressourcen betrifft, was die Mobilisierung betrifft und was die Kriegsziele betrifft, limitiertere Kriege, die quasi in den Kabinetten der einzelnen Könige und Königinnen oder Kaiser und Kaiserinnen entschieden wurden, geplant wurden und durchgeführt wurden. Stimmt natürlich auch nicht ganz. Der Siebenjährige Krieg war definitiv ein totaler Krieg in vielerlei Hinsicht, der letztendlich gewonnen wurde, weil ein Land wie Großbritannien oder das Britische Reich damals ein besseres Steuersystem gehabt hat als Frankreich, also viel schneller Ressourcen für diesen Abnutzungskrieg lukrieren konnte als andere Länder.
Ich würde gerne noch einmal auf den fatalen Technologieoptimismus zu sprechen kommen, den Sie zuerst ausgeführt haben. Hat das damit zu tun, dass sozusagen aufgrund der immer schneller werdenden Innovationszyklen die Einführung von neuen Waffensystemen immer nur ganz kurz eine Überlegenheit herbeiführt?
Grundsätzlich liegt das im Charakter der Kriegsführung, diese Aktion, die eine Reaktion auslöst, also diese ewige Adaption auf der technischen Ebene, auf der taktischen Ebene, auf der operativen Ebene der Kriegsführung und dann auf der strategischen Ebene der Kriegsführung. Hier gibt es eine Dialektik, die im ewigen Austausch miteinander sich befindet, und vor allem auf der technischen Ebene ist es aber so, dass diese Dialektik, dieser Austausch an Geschwindigkeit zugenommen hat. Aus meiner eigenen Erfahrung in der Ukraine ist es so, dass oft eben gewisse Waffensysteme innerhalb von 2 bis 3 Monaten obsolet sein können, wenn sie nicht adaptiert werden. Man muss aber hier sagen, dass es sich überwiegend die Domäne der elektronischen Kriegsführung zum Beispiel handelt, also Frequenzen, die sich ändern, Software-Updates, die eben gebraucht werden. Also sehr viel ist hier der Fokus auf dem Kampf im elektromagnetischen Spektrum. Der andere Bereich ist natürlich die Domäne Cyber, wo es sehr schnelle Updates oft benötigt, um Sicherheitslücken eben zu erkennen. Natürlich geht es dann auch, gibt es größere Umbrüche, wie zum Beispiel der Wandel eben von ferngesteuerten Drohnen, die quasi über Radiofrequenzen gesteuert werden, hin zu Drohnen, die plötzlich mit Glasfaserkabeln eben gesteuert werden. Dieser Umbruch hat mehrere Monate gedauert, das passierte nicht innerhalb von 2-3 Monaten. Aber das Wichtigste, was es hier zu verstehen gilt, ist, dass wenn es so einen Umbruch gibt, ist das System vor allem am Anfang, in der Anfangsphase, wo dieses System dann eingesetzt wird, am effektivsten. Und die Effektivität durch die Dialektik der Kriegsführung nimmt nach und nach ab. Ich glaube, das beste Beispiel hierfür, wo eben eine neue Technologie gleich zu Anfang oder zu Anbeginn den größten Unterschied gemacht hat, ist zum Beispiel die russische Operation, die ukrainischen Truppen im sogenannten Kurskaer Bogen abzuschneiden bzw. zum Rückzug zu zwingen. Der Kurskaer Bogen, das war ein Gebiet in, im südlichen Russland oder ist ein Gebiet, das von der Ukraine kurzzeitig eben vorletztes Jahr besetzt wurde und dann über wenige Monate gehalten wurde und dann letztendlich im letzten Jahr wieder von Russland zurückerobert wurde. Und warum wurde es relativ schnell zurückerobert? Erstens einmal, weil die strategische Situation der ukrainischen Truppen dort relativ prekär war. Ich war dort auch, also in der Nähe des Kurskaer Bogens noch auf der ukrainischen Seite, aber man hat hier sehr gut sehen können, auch von dort, wo wir waren, dass nur eine einzige Nachschubstraße rein und raus führt, wo eben diese gesamte ukrainische Streitmacht, die dort eben auf russischem Boden sich eingegraben hat, versorgt wird. Und dass die Russen hier sehr gezielt eine Interdiktionskampagne durchgeführt haben mit diesen neuartigen Drohnen, die eben mit Glasfasern eben gesteuert werden. Das heißt also, die klassischen Mittel wie eben elektronische Kriegsführung konnte hier nicht von der ukrainischen Seite eingesetzt worden. Und diese Drohnen waren quasi also sehr effektiv in dieser Anfangsphase. Und die haben es dann auch geschafft, als Speerspitze den ukrainischen Nachschub abzuschneiden entlang dieser Straße. Also diese Straße wurde von diesen Glasfaserdrohnen aus Russland beherrscht. Und das Resultat war, dass die Ukraine hier sich schnell zurückziehen musste und die Ausrüstung einer gesamten westlichen Brigade, einer gesamten westlichen mechanisierten Brigade, also mehrere hundert westliche Gefechtsfahrzeuge zurücklassen musste. Teilweise mussten die ukrainischen Soldaten, um diese Straße zu vermeiden, eben wirklich über Feld und Wiese sich zurückziehen. Es gab mehrere Gefangene auch. Der Großteil der ukrainischen Truppen konnte natürlich entkommen, aber ihre Ausrüstung, ihre schwere Ausrüstung, das schwere Gerät musste zurückgelassen werden. Und dann konnte man sehr schnell sehen, dass die ukrainische Seite diese Drohnen auch einzusetzen begann, dass früher oder später eben beide Seiten im großen Rahmen Glasfaserdrohnen eingesetzt haben und dass mittlerweile die eigentliche Wirkung von diesen Drohnen bereits abgenommen hat, weil es wiederum Gegenmittel gegen diese Drohnen eben gibt auf dem Gefechtsfeld, sei es Abfangdrohnen oder andere Wirkmittel eben, die dagegen eingesetzt werden können. Und dass es mittlerweile wieder so ist, dass wir im nächsten Adaptionszyklus sind, eben, wo eben Drohnen eingesetzt werden, die nicht mehr durch Glasfaser eben gesteuert werden, sondern eben andere Attribute haben. Und so geht dieser Zyklus ewig weiter. Und das ist etwas, was quasi die Kreativität der Kriegsführung darstellt, beziehungsweise dieser Adaptionszyklus findet viel schneller im Krieg statt als im Frieden. Und das ist eine Konstante quasi, was die Kriegsführung betrifft. Also das ist nicht ein Produkt der Moderne.
All das bedingt auch, dass diese Rüstungsgüter, die Sie angesprochen werden, produziert werden, vorwiegend in privatwirtschaftlich geführten Unternehmen. Sie schreiben im Buch auch, die Rüstungsindustrie ist der limitierende Faktor, wenn es auch in dieses Szenario Russland versus NATO geht. Wie schätzen Sie da das Kräfteverhältnis ein? In welchem Maßen schlechter ist denn Europa dahingehend aufgestellt?
Also Russland hat mittlerweile auf volle Kriegswirtschaft umgestellt. Es wird strukturell sehr schwierig werden nach einem potenziellen Waffenstillstand, hier wieder quasi zu einer unter Anführungszeichen normalen zivilen Wirtschaft zurückzukehren. Das sollte uns sehr nachdenklich stimmen innerhalb Europas. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass wir sehr große Erfolge in den letzten Jahren oder Fortschritte ist vielleicht das bessere Wort, erzielt haben im Aufbau, in der Nachrüstung der europäischen Rüstungsindustrie. Wir haben noch ein großes Problem, das ist die fehlende Skalierung. Das heißt also, wir haben nicht die notwendigen Produktionskapazitäten, um Wirkmittel, Waffensysteme, aber auch andere Produkte, die Rüstungsindustrie produzieren sollte, um unser Abschreckungspotenzial gegenüber Russland zu stärken, dass das im großen Rahmen und schnell produziert werden kann. Aber vor allem ein Land wie Deutschland hat große Fortschritte gemacht. Und auch andere Länder, ich denke jetzt an Polen, aber auch Großbritannien, kleinere Länder wie Tschechien, selbst die Slowakei, also die baltischen Staaten natürlich, all diese Länder arbeiten sehr hart daran, eine indigene Rüstungsindustrie aufzubauen, natürlich mit europäischen Attributen auch. Und ich bin hier relativ optimistisch, dass wir die eklatantesten Kapazitätslücken in ein paar Jahren schließen können. Ich glaube, das Verwundbarkeitsfenster wird vor allem die nächsten Jahre betreffen, nach einem potenziellen Friedensschluss in der Ukraine und dann vielleicht 2, 3, 4 Jahre danach, wo die europäische Rüstungsindustrie sich noch nicht ganz entfalten kann und wo im relativen Vergleich die russische Rüstungsindustrie noch auf Hochtouren fährt und wo die russischen Streitkräfte noch sehr viel von ihrer Erfahrung im Ukraine-Krieg profitieren können.
Hat eigentlich das Prinzip der Abschreckung durch militärische Stärke nach wie vor Gültigkeit?
Ich sage immer, Abschreckung ist das schlechteste aller Prinzipien in internationalen Beziehungen bis auf alle andere. Das heißt also, es gibt keine Alternative, was Abschreckung betrifft. Abschreckung ist eines der Grundbausteine. Ich sage immer, eine fundierte Sicherheitspolitik setzt sich aus 2 Komponenten zusammen. Einerseits einer gut durchdachten Außenpolitik, da ist natürlich der Dialog, die Diplomatie, der Dialog auch mit einem potenziellen Aggressor wie Russland im Vordergrund. Dann setzt sie sich auch zusammen aus einer fundierten, strategisch ausgelegten Verteidigungspolitik. Und der Grundbaustein solch einer Politik ist immer die militärische Stärke. Und das Prinzip militärischer Stärke oder das wichtigste Element darin ist quasi die Abschreckung oder das Abschreckungspotenzial, das eben nur durch starke, gut ausgebildete Streitkräfte erzielt wird, die auch durchhaltefähig sind. Das heißt also, die auch länger kämpfen können. Und daran müssen wir arbeiten.
Ja, Stichwort Durchhaltefähigkeit. Sie sind ja auch sehr viel unterwegs in Kriegsgebieten, wie Sie schon erzählt haben. Wie schätzen Sie denn den Wehrwillen Österreichs, auch anderer europäischer Staaten ein? Wie haben Sie das auch in den Kriegsgebieten empfunden?
Also persönlich halte ich nichts von dieser Debatte im Allgemeinen. Es kommen immer wieder Umfragen heraus in Deutschland, in Schweiz, in Österreich, in all den Ländern. Okay, ein gewisser Prozentsatz an Menschen oder Bewohner, Bewohnerinnen ist nicht bereit, das Land mit der Waffe zu verteidigen, ist nicht bereit, eben sich militärisch zu betätigen. Das ist unterm Strich mir alles egal, muss ich tatsächlich sagen, aus dem einfachen Grund, weil militärische Bedrohungen hier in Österreich noch immer als sehr abstrakt wahrgenommen werden. Und das ist eine extrem abstrakte Frage, die oft in einem Vakuum gestellt wird. Und natürlich theoretisch möchte niemand einen Militärdienst ableisten. Mit wenigen Ausnahmen möchte niemand in den Krieg ziehen, unter Anführungszeichen. Möchte niemand sein Leben riskieren für eine so unnötige Sache. Verstehe ich total. Würde ich auch wahrscheinlich dann so antworten, dass ich das nicht will und auch nicht tun würde. Das Ziel eben zum Beispiel mit meinem Buch Überfall ist eben, das Abstrakte zum Konkreten werden zu lassen, um eben zu zeigen, es gibt hier zum Beispiel eine Bedrohung aus Russland, die ist nicht überwältigend. Wir müssen unterm Strich uns mit wahrscheinlich ein paar hundert Raketen, ein paar tausend Drohnen, ein paar hundert russischen subversiven Kräften am Boden herumschlagen in einem generellen NATO-Russland-Krieg, neben der gesamten wirtschaftlichen Komponente und andere Dinge, die jetzt nicht rein militärischer Natur sind. Und darauf müssen wir uns vorbereiten. Und da kann ich durchaus einen Wehrwillen erkennen oder würde ich einen Wehrwillen erkennen, dass wir mit so einem Problem fertig wären, unter Anführungszeichen, und dass wir, wenn wir das klar kommunizieren, auch die notwendige Unterstützung der breiten Bevölkerung für solch eine Operation bekommen werden. Sie dürfen nie vergessen, im Dezember 2021 gab es Umfragen in der Ukraine, wo ein Großteil der Ukrainer, Ukrainerinnen gesagt hat, sie werden das Land nicht mit der Waffe verteidigen, weil auch dort, obwohl die russischen Truppen schon an der Grenze waren, die militärische Bedrohung als eine abstrakte wahrgenommen wurde, mit Ausnahme des Donbasses natürlich, wo der Krieg schon 2014 ausgebrochen ist. Aber in Kiew selbst und in anderen Städten war es dennoch ein Krieg, der weit entfernt war. Und es ist zutiefst menschlich, eben sich in falscher Sicherheit zu wiegen, wie es die Ukrainer eben im Dezember 2021 auch getan haben. Und die Umfragen bestätigen das. Und dann hat man im März 2022 noch einmal ähnliche Umfragen gestartet und dann war plötzlich die Zustimmung bei 98%. In dieser Hinsicht halte ich nicht viel von diesen Umfragen im Frieden.
Möglicherweise in Österreich auch ein ähnlicher Ausgang. Sie schreiben in Ihrem neuen Buch, dass ja plakativ, wenn die ersten Raketen sozusagen auf die strategisch wichtigen Autobahnstücke oder Gasknoten einschlagen, dann ist das eine ganz, ganz andere Wahrnehmung auch in den Köpfen der Bevölkerung.
Ganz sicher, ich will mit diesem Buch auch keine Panik verursachen, sondern einfach ein plausibles Szenario darlegen, um zu zeigen, auch warum es wichtig ist, das österreichische Bundesheer nachzurüsten, warum es wichtig ist, eine Debatte zur Neutralität zu führen und warum wir vieles im Voraus planen sollen. Nicht jetzt, um uns wirklich die ganze Zeit mit dem Thema Krieg und Kriegsführung in der Gesellschaft beschäftigen zu müssen, sondern einfach, um diesem Thema auch ein bisschen die Angst zu entsaugen. Weil immer, wenn etwas nicht ganz konkret ist oder irgendwas zu überwältigend ist, das passiert ja oft auch im Privatleben, schiebt man es auf die Seite, will darüber nicht nachdenken. Wenn man ein Problem aber wirklich identifiziert und herunterbricht und sagt, das sind die Herausforderungen, das sind die Schritte, die wir setzen müssen, dann können wir das auch zu den Akten legen und sagen, für den Fall der Fälle sind wir vorbereitet, wir leben jetzt unser Leben ganz normal weiter.
Dem, glaube ich, habe ich nicht mehr viel hinzuzufügen, Herr Gadi. Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und alles Gute auch für Ihr neues Buch.
Vielen Dank.
Und Ihnen vor den Podcast-Geräten, danke fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören.
Das war Militär Aktuell, der Podcast. Besuchen Sie uns auch online unter militäraktuell.at und abonnieren Sie unser gedrucktes Magazin.